Herzlich willkommen bei uns. Wer möchte die erste Frage stellen? Elena.
Jetzt bin ich aber gespannt auf die Frage.
Wer schafft 6-7 gegen das Abstimmungsverhalten für Frau Ruppach aus? Ist das für Sie ein Zeichen, dass das BSB innerhalb der Fraktion doch nicht so geeint ist?
Naja, scheinbar, sonst wäre es deutlicher ausgefallen. Aber ich wünsche Frau Ruppach jetzt erstmal ein glückliches Händchen beim Händeln der Fraktion und hoffe, dass jetzt auch vielleicht die Frage der Zuverlässigkeit des BSW sich ein bisschen bessert. Ich meine, wir haben jetzt genug Aufgaben, alle Fraktionen hier im Thüringer Landtag vor uns, mit den Debatten, die anstehen, mit der politischen Situation, dem Preisschock, den die Menschen hier in Thüringen irgendwie verkraften müssen. Da gibt es Dinge zu tun. Und insofern, genau, ist es jetzt erstmal Aufgabe von Frau Ruppach, da den Laden zu händeln.
Das ist ein ehrlicher und positiver Wunsch. Frau Ruppach war ja auch eine Linke sozusagen und wir wissen alle, dass das Verhältnis der Linken zu den abtrünnigen Linken im BSW jetzt nicht unbedingt das allerbeste ist.
Ich habe das damals persönlich, jetzt hat es mich schon, also fand ich, war es kein guter Move, der Abgang, das gilt auch für andere, aber ich mache da jetzt irgendwie davon nicht die politische Arbeit im Landtag abhängig. Wir haben ja wichtigere Dinge zu tun, als dass irgendwie persönliche Befindlichkeiten die Arbeit im Landtag dominieren dürften.
6-7 ist ja jetzt tatsächlich ziemlich genau durch in der Mitte, was das Abstimmungsverhältnis angeht. Wenn Sie jetzt mit Frau Ruppach reden, haben Sie dann tatsächlich auch den Eindruck, Sie reden mit der kompletten Fraktion oder bleibt bei Ihnen so ein bisschen der Beigeschmack, dass Sie eigentlich nur mit einem Teil dieser Fraktion reden?
Die Frage kann ich Ihnen erst beantworten, wenn ich mit ihr in der neuen Funktion auch geredet habe. Mhm. Ich kann jetzt nur aus der Vergangenheit sagen, dass sich das durchaus schon auch gezeigt hat. Das meinte ich, was ich mit der Zuverlässigkeit meinte. Die Frage, wenn es Beratungen unter den Fraktionsvorsitzenden gab, die Frage, wie lange quasi eine Verabredung, die dort getroffen wurde, gehalten hat, war leider nicht so lange, wie man sich das gewünscht hätte. Was, denke ich, auch daran liegt, dass die Fraktion eben in unterschiedliche Richtungen geht. Und das sage ich auch vor dem Hintergrund der Lockerungsübung, die man jetzt offensichtlich macht, also mit Blick auf irgendwie kokettieren mit, es muss mal ein AfD-Antrag in Ausschuss überwiesen werden, auch der Koalitionspartner der CDU, anstatt jetzt irgendwie über die drängenden Probleme im Land zu reden, wird eine Debatte darüber geführt, wann es denn mal Zeit wäre. Mich würde ja interessieren, was der dritte Koalitionspartner der SPD dazu sagt. Also insofern, ich bleibe aber jetzt erstmal gespannt. Es wird sicherlich dann bald mal ein Treffen unter den Fraktionsvorsitzenden geben und dann weiß ich, ja, wie viel die Verabredungen mit Frau Ruppach wert sind.
Weitere Fragen von euch?
Wenn Sie jetzt nochmal zurückschauen auf 2024, da saßen Sie auch schon hier im Landtag, da ist ja das Thüringen-Projekt hier rumgereist und hat Vorträge gehalten und so weiter. Und Sie schauen jetzt mal auf Sachsen-Anhalt und sehen da diese sehr große Koalition. Sehen Sie dann nochmal deutlicher, dass hier was versäumt wurde in Thüringen oder kann man sagen, im Landtag, na, das läuft ja auch so?
Also das Thüringen-Projekt war ein wichtiger Punkt. Ich glaube aber auch in der Frage, wann wir begonnen haben, die Themen im Landtag zu besprechen, um, sage ich mal, die Verfassung, den Landtag und auch die anderen demokratischen Institutionen vor den Angriffen zu schützen, da war dann nicht mehr genug Zeit. Ist natürlich sicherlich auch von Wahlkampfdebatten überlagert worden. Also da haben wir, glaube ich, auch was liegen lassen. Insofern begrüße ich aber, das ist dann der Umkehrschluss, die frühzeitige und jetzt auch den breiten Kompromiss, den ich wahrnehme und höre aus Sachsen-Anhalt, dass jetzt insbesondere die AfD natürlich tönt und irgendwie vielleicht dann wieder in die Opferrolle verfällt und von der Lex-AfD möglicherweise redet, zeigt mir aber ganz in dem Sinne betroffene Hunde bellen. Also es dürfte ja die AfD eigentlich nicht stören, demokratische Institutionen zu festigen, also auch die Gewaltenteilung zu festigen, wenn man nicht selber die Idee hätte, den Staat nach Gutdünken oder nach den eigenen Willen auch irgendwie umzubauen. Und deswegen ist die Reaktion der AfD darauf eigentlich mehr der Beweis, dass es umso notwendiger ist, dort, wo es möglich ist, auch die entsprechenden Schutzmechanismen vor Verfassungsfeinden einzuführen.
Weitere Fragen von euch jetzt nicht zum Thema Sachsen-Anhalt, vielleicht nicht zum Thema BSW.
Sie haben ja jetzt den Gesetzentwurf eingebracht mit dieser Polizeivertrauensstelle, auch sicherlich als Ergebnis aus den ganzen Diskussionen, Debatten. Gibt es denn da irgendein Signal aus der Koalition, dass man diesem Antrag irgendwie mit zustimmen könnte, folgen könnte, sich vorstellen könnte, eventuell da mitzumachen? Also der Innenminister hat ja zumindest hin und wieder mal durchblicken lassen, dass ihm das so mit diesem dänischen Modell was passen könnte.
Genau. Also wir haben jetzt noch keine Signale aus den anderen Fraktionen. Wir haben ihn aber auch vor dem Hintergrund eingebracht, dass genau in dem, ich glaube, es war das Sonderplenum im Januar, der Innenminister gesagt hat, er ist offen für solche Lösungen nach dänischen oder gibt ja auch ein belgisches Modell, die sich da, glaube ich, in den Varianten ähneln. zu sagen, wir wollen beides an einer unabhängigen Stelle zusammenführen, also einerseits die internen Ermittlungen, andererseits die Polizeibeschwerdestelle. Ich will das auch noch mal ganz klar sagen, da geht es uns nicht irgendwie um Generalverdacht gegen Polizistinnen und Polizisten, sondern wir reden da natürlich auch über einen Bereich, wie in allen anderen Bereichen auch. Da machen Menschen ihre Arbeit und dort, wo Menschen ihre Arbeit machen, können auch Fehler geschehen. Und es geht aber dann um eine offene und ehrliche und transparente Fehlerkultur. Und daran knüpft unser Gesetzentwurf an, genauso wie an der Ankündigung des Innenministers aus dem Januar, offen zu sein für so eine Lösung. Und dann hoffe ich, dass diese Offenheit sich auch damit zeigt, dass unser Vorschlag für die weisungsunabhängige Stelle dann der internen Ermittlungen und der Polizeibeschwerdestelle dann auch eine entsprechende Beratung im Ausschuss erfährt.
Aber der Gesetzentwurf wird jetzt definitiv nächste Woche aufgerufen, ja. Oder steht hier noch in der Vorbereitung?
Ja, wird aufgerufen.
Er wird aufgerufen. Sie haben ihn jetzt vorgelegt?
Genau, wir haben noch heute in der Fraktion noch mal final besprochen. Wird eingereicht und wird dann noch aufgerufen.
Aber nochmal kurze Nachfrage dazu. Also zumindest das Verhalten des Innenministers in den Innenausschusssitzungen, was man zumindest daraus so hört, gegenüber auch Ihrer Fraktion, also besonders Herrn Hande und all den ganzen Anfragen, die auch gestellt worden sind, ja ein relativ langer Fragenkatalog, spricht ja eher dafür, dass das Innenministerium eigentlich bei der Sache ziemlich blockiert. Wie nehmen Sie denn das wahr? Also es muss ja auch bei der letzten Innenausschusssitzung wieder ziemlich eskaliert sein mit Herrn Mayer und Ihren Vertretern in der Fraktion.
Dass es im Innenausschuss heiß hergeht, ist, glaube ich, normal. Aber ich beziehe mich da ganz konkret auf die Aussage und da nehme ich ihn dann auch beim Wort aus dem Januar. Also bei allen Meinungsverschiedenheiten im Innenausschuss, die dort da vielleicht auf der Tagesordnung sind, hat im Januar sehr deutlich gesagt, dass er sich sowas vorstellen kann, eine unabhängige Polizeibeschwerdestelle, und dass man in dem Zusammenhang auch, also in dem Zusammenhang auch die Frage diskutieren muss, wo die internen Ermittlungen angesiedelt sind. Und das ist jetzt dann der Vorschlag, den wir auf dem Tisch liegen, und dann hoffe ich, dass diese Offenheit eben nicht nur warme Worte waren, sondern ernsthaft dann auch entsprechend eben Widerhall finden bei der Plenarberatung.
Ist das Verhandlungsmaße in der Debatte ums PRG?
Wir verkoppeln das nicht mit dem Polizeiaufgabengesetz.
Gar nicht. Gibt es weitere?
Ja. Weil wir jetzt gerade beim Thema Wahlen sind, so stehen auch noch weitere Wahlen auf der Tagesordnung. Zum Beispiel geht es auch um den Bürgerbeauftragten bzw. die Bürgerbeauftragte. Beim letzten Plenum stand das auch zur Diskussion. Da haben Sie gesagt, Sie haben Zweifel. Deshalb wurde es wieder zurückgenommen. Wie ist es denn jetzt?
Also wir waren an einer Paketlösung interessiert, haben wir auch den Koalitionsfraktionen auch immer wieder gesagt. Ich muss zur Kenntnis nehmen, dass die Brombeere an unseren Vorschlägen nicht interessiert ist, sodass dann die Wahlvorschläge der Brombeere eingereicht werden. Wir haben uns jetzt zu den Vorschlägen verständigt und bitte aber auch um Verständnis darum, dass ich da zunächst, ich hatte jetzt heute noch keine Gelegenheit, erst mit den Koalitionsfraktionen darüber reden werde, bevor ich mich dann auch öffentlich dazu äußere.
Klingt nicht so, als würde Frau Demmer dann in Zustimmung kriegen.
Ja, aber das war ja auch ist ja kein Geheimnis, habe ich ja schon beim letzten Mal gesagt. Und insofern, genau, werden wir da dann entsprechend beraten. Aber weil jetzt die Namen schon gesagt wurden, dann mache ich es jetzt transparent und werde dann im Nachgang dann auch darüber sprechen. Also Frau Demmer, die Skepsis ist weiter da. Ich habe ja schon mal darüber ausgeführt, dass sie aus unserer Sicht nicht die geeignete Kandidatin auch ist. Wir sehen aber die Notwendigkeit bei der Wahl des Behindertenbeauftragten. Hier gibt es ein großes Interesse natürlich auch aus dem Bereich von Verbänden und Betroffenen, das nicht weiter auf die lange Bank zu schieben. Und da sind wir bereit, auch wenn wir eigentlich an einer Paketlösung interessiert waren, den Weg freizumachen. Wir werden die Abstimmung bei uns in der Fraktion dazu freigeben. Und insofern ist es dann an den Koalitionsfraktionen mit 44 Abgeordneten anwesend zu sein und damit dann auch die Verantwortung zu tragen, dass es dann eine Mehrheit für den Kandidaten gibt.
Okay, und für die Kandidaten reicht eine einfache Mehrheit, ne?
Es braucht die absolute Mehrheit mit 45 Stimmen.
Aber da rechnen Sie dann auch damit, dass irgendjemand aus Ihrer Fraktion entsprechend dann die Stimme...
Die Frage wird sein, ob die Koalition mit 44 Abgeordneten anwesend sein wird. Ich würde da zumindest die kleine Anmerkung ist, wenn man sich die letzten Plenarsitzungen mal anguckt und wer immer gefehlt hat, die vermeintliche de facto Mehrheit gab es schon lange nicht mehr. Wir müssen mit den letzten Plenarsitzungen konstatieren, die Regierung ist mit ihrer Anwesenheit in der Minderheitsregierung angekommen.
Ja. Aber heißt das, bei den Bürgerbeauftragten hätten Sie einen anderen Vorschlag gehabt, Personalvorschlag, den hätten Sie auf den Tisch gelegt und hätten erwartet, dass die Brombeer-Koalitionäre zustimmen?
Nicht ganz. Wir haben eigene Personalvorschläge gehabt. Die haben wir vorgeschlagen. Die sind auch bei der Brombeere nicht auf Gegenliebe gestoßen. Aber wie ich auch beim letzten Mal gesagt habe, es geht uns an der Stelle nicht darum, dass es eine Kandidatin sein muss, die von uns ist, die wir irgendwie durchdrücken wollen. Aber wir haben gesagt, wir haben Skepsis und Zweifel bei der Kandidatin. Sie ist bei uns nicht tragfähig und wir wären dann aber auch bereit, eine tragfähige andere Kandidatin der Koalition unsere Stimme zu geben. Aber dazu liegt uns kein Vorschlag vor.
Und das Argument gegen Frau Demmer ist nach wie vor das, was Sie das letzte Mal schon vorgebracht haben, zu sehr in der Verwaltung verwurzelt und sozialisiert. Das ist noch das. Dann biegen wir noch mal ganz kurz, auch wenn wir da die Antwort schon kennen, auf die Frage Vizepräsident.
Hat es vermutet.
Genau, Vizepräsident und Verfassungsgericht ab. Es ist nach wie vor die Position der Linken, dass sie keinen AfD-Kandidat, keine AfD-Kandidatin in das Amt des Vizepräsidenten wählen, damit auch Herrn Trumm nicht.
Ich kann es auch gerne bei Herrn Trumm nochmal inhaltlich begründen. Also es geht nicht nur darum, dass es einfach ein Kandidat der AfD ist, das ist das eine. Das andere ist, wenn man schaut, mit wem er sich so abgibt, insbesondere zu Hochzeiten der Montagsdemonstration während der Corona-Pandemie, war es für ihn kein Problem, irgendwie mit Christian Klar oder beispielsweise aus der Reichsbürger-Szene noch Frank Hausner sich abzugeben. Wieso jemand geeignet sein soll für das Amt des Vizepräsidenten, stelle ich mal deswegen in Frage. Ist für uns deswegen auch kein wählbarer Kandidat. Und wollen wir gleich noch den Verfassungsrichter mit abfrühstücken. Bei Herrn Hornemann stelle ich mir die Frage, inwiefern eigentlich die politische Unabhängigkeit gewährt werden soll, wenn die AfD quasi den persönlichen Anwalt des Fraktionsvorsitzenden zum Verfassungsrichter vorschlägt. Und das finde ich insofern auch ein Stück weit absurd, nachdem es ja insbesondere Herr Höcke war, der nach dem Eilantrag im Kontext der Konstituierung des Thüringer Landtages damals dem Thüringer Verfassungsgerichtshof Parteilichkeit vorgeworfen hat. Also das mutet schon alles ziemlich absurd an, was da an Kandidatenvorschlägen auf dem Tisch liegt.
Sehen Sie irgendeine Bewegung in Sachen Richterwahlausschuss und Staatsanwaltswahlausschuss?
Nee, sehe ich insofern nicht, weil ich nicht das Gefühl habe, dass die AfD ein ernsthaftes Interesse daran hat, hier wirklich den Weg frei zu machen. Wir hatten in der Vergangenheit schon die Situation, dass selbst als dann die Kandidaten der AfD gewählt wurden, ja noch nicht mal die Kandidaten der demokratischen Fraktion gewählt wurden. Auch das finde ich übrigens vor dem Hintergrund absurd, dass die AfD sich ja immer öffentlich hinstellt und sagt, der Rechtsstaat ist nicht mehr handlungsfähig, aber zeitgleich die Wahl in den Ausschüssen blockiert. Also insofern sehe ich da auch seitens der AfD keine Bewegung.
Genau. Noch was anderes, sind Sie eigentlich happy mit den Plänen zum Kindergartengesetz?
Ich habe mir den Gesetzentwurf noch nicht genau angeschaut, aber das, was ich von öffentlichen Hörensage kenne, ist es ja die Umsetzung, davon gehe ich aus dessen, was wir im Haushalt vereinbart haben. Also einerseits sagt, ja, und dann nehme ich das erstmal mit in die Beratung. Also insofern zu sagen, es geht ja um die Mittel für die kleinen Einrichtungen in diesem Jahr und die Mittel für 2027 zur Frage, wie erhalten wir eine zukunftsfähige Struktur. Und da sind wir offen, wenn es schließlich die Umsetzung dessen ist, was auch wir mit reinverhandelt haben in den Landeshaushalt. Aber den konkreten Gesetzentwurf, den werden wir uns jetzt die Tage anschauen und bewerten.
Dann noch ganz kurz bei dem Thema, jetzt hat Herr Liefer zu dem Themenkomplex gerade gesagt, das ist nur das Entree quasi für eine große Kita-Reform, die dann im Herbst zu verhandeln wäre. Jetzt sind die Geburtenzahlen, wie sie sind. Was sind denn aus Sicht Ihrer Fraktion da so die großen Eckpunkte, die sich in so einer großen Kita-Novelle widerspiegeln müssen?
Also einerseits die, ich hoffe, dann auch bald vorliegenden Empfehlungen der Kindergartenkommission, für deren Einsetzung wir uns ja stark gemacht haben, damit alle am Tisch sitzen, die, man könnte so salopp sagen, Kindergarten machen, also von Personal, Gewerkschaften, kommunalen Vertretern und Elternvertretern, um dort darüber zu reden. Wir verschließen die Augen nicht davor, dass am Ende weniger Kinder in Zukunft in den Kindergärten sind, aber das hat ja auch eine Chance und ich glaube, darüber müssen wir reden im Gesetzentwurf, wie wir bei einer geringeren Kinderzahl, aber ja vorhandenen Einrichtungen auch über eine weitere Verbesserung der Qualität sprechen können. Also da geht es natürlich immer um die Frage Personalschlüssel. Da geht es auch um die Frage Fläche, die dann auch zur Verfügung steht, wenn wir auch über die Frage von inklusiven Einrichtungen sprechen. Und natürlich aus unserer Sicht, das wäre dann der dritte Punkt, wir hatten es ja auch schon mal dieses Jahr diskutiert, einerseits liegt noch der Gesetzentwurf für die Einführung des dritten beitragsfreien Kindergartenjahres auf dem Tisch. Die komplette Beitragsfreiheit könnten wir uns auch als eine Säule davon vorstellen, damit beides Hand in Hand geht, beitragsfreie Bildung und Qualität. Aber da müssen wir dann nachwarten, was dann angekündigt, also was aus der Ankündigung wird im Herbst. Und bin gespannt auf die Empfehlung der Kommission.
Elena. Die Linke, schauen wir nach Niedersachsen, hat zurzeit ein kleines Problem. Antisemitismus, Zionismus-Debatte am Laufen. Wie blicken Sie darauf? Sehen Sie das Problem auch hier in Thüringen?
Ist kein kleines Problem. Das sage ich schon mal so ganz klar. Ich sehe aber das Problem hier nicht bei unserem Landesverband in Thüringen in der Größenordnung. Wir haben hier bei dem Thema eine sehr klare Position, die durch mich, durch meine Landesvorsitzenden oder auch von Bodo Ramelow ja auch schon bei letzter Mal auch schon geäußert wurde. Wir haben hier da auch eine klare Haltung, auch mit den Beschlusslagen und ich glaube auch mit Blick auf unsere Arbeit hier im Thüringer Landtag. Ich erinnere hier an die gemeinsame Gründung des Freundeskreises Israel durch unsere Abgeordnete Katharina König-Preuß gemeinsam mit Andreas Bühl. Also deswegen sehe ich aber, mache ich aber eins nicht. Ich will nicht bagatellisieren was oder relativieren, was in Niedersachsen geschehen ist. Das ist ein Problem und das wird mit Blick auf den Bundesparteitag im Sommer auch zu klären sein. Ich halte da nichts von einer Relativierung dessen, was dort geschehen ist. Das ist ein absolut fataler und unsäglicher Beschluss. Und verstehe deswegen auch die Reaktion von jüdischen Organisationen, die das entsprechend kritisieren. Bin da auch im kritischen, aber auch guten Austausch, natürlich auch hier mit Herrn Schramm von der jüdischen Landesgemeinde und betrachte das, was dort in Niedersachsen geschehen ist, aber mit großer Sorge und finde, das ist einfach wirklich einen unsäglichen Beschluss und sage eins, also es ist möglich und deswegen verstehe ich die Leute, die diese Initiativen vorantreiben, nicht. Es ist möglich einerseits, sich solidarisch zu zeigen und das Leid auch der Zivilbevölkerung in Gaza zu thematisieren, ohne dabei aber israelbezogenem Antisemitismus anheimfallen zu müssen. Es ist genauso möglich, auch die Regierung Netanyahu zu kritisieren, ohne damit den Staat Israel und seine Einwohnerinnen und Einwohner zu dämonisieren. Und deswegen halte ich gar nichts aber von den Versuchen, die mit diesem Antrag in Niedersachsen da irgendwie versucht werden, da Glaubensbekenntnisse zu erzwingen.
Sehen Sie die Gefahr, dass es zumindest Versuche gibt, was Ähnliches in Thüringen in irgendeiner Art und Weise in einen Antrag oder als Strömung in der Partei zu gießen, weil sie hier natürlich auch dieses Mitgliederwachstum haben. Und da kann es natürlich sein, dass Menschen da auch in ihre Partei, auch in Thüringen rein dringen, sozusagen, die so ein Gedankengut anhängen.
Das Mitgliederwachstum hatten wir auch schon beim Landesparteitag im letzten Jahr. Da waren auch schon viele Neumitglieder und da gab es Anträge dazu. Und ich finde, wir haben da einen sehr guten Weg gefunden, die unterschiedlichen Positionen zueinander zu bringen. Es war dann nämlich keine Kampfabstimmung auf dem Landesparteitag, sondern der Landesparteitag hat mit großer Einmütigkeit entschieden, es gibt hier Diskussionsbedarf. Wir geben das in den Landesvorstand. Der Landesvorstand hat die Antragstellerinnen und Antragsteller eingeladen und dann gemeinsam einen Kompromissantrag gefunden. Deswegen ist auf Grundlage dieses Beschlusses aus dem, nageln Sie mich jetzt nicht fest, ich glaube Oktober letzten Jahres, da eine Beschlusslage in Thüringen da. Deswegen sehe ich die Sorge nicht hier, dass sowas hier auch geschehen könnte. Aber damit tragen wir natürlich auch in der gesamtdeutschen Linken aus meiner Sicht eine Verantwortung, da auch klar Position zu beziehen.
Helen, du noch?
Ja, du hast mir die Frage aus dem Mund
gegeben. Okay. Henry, letzte Frage.
Verstehen Sie Parteifreunde, die Ihre Partei verlassen nach diesem Beschluss in Niedersachsen?
Ich verstehe die persönlichen Entscheidungen, aber es schmerzt mich, wenn Genossinnen und Genossen aus diesem Grund die Entscheidung dann treffen. Und ich hoffe, dass wir das Problem so bearbeiten, dass auch für diejenigen, die jetzt diese Entscheidung oder auch in der Vergangenheit getroffen haben, irgendwann die Linke dann doch aber wieder der Ort ist, wo sie zurückkommen, weil sie sagen, dass das ihr politisches Zuhause ist. Und ich bin froh, dass ich viele Genossinnen und Genossen auch bei uns in der Partei weiß, die da jetzt auch nicht so einfach aufgeben, klar Haltung beziehen und auch in die notwendige Auseinandersetzung gehen.
Helena, allerletzte Frage mit der Bitte um allerletzte Frage, bitte nur kurz antworten.
Lass ihn vortritt.
Markus, allerletzte Frage.
Frau Wüthrich kommt ja schon aus der Thüringer Linken. Mhm. Also das ist ja eigentlich ein Beispiel dafür, dass auch Ihr Landesverband nicht frei ist.
Habe ich auch nicht gesagt, dass wir nicht frei sind davon, aber da gibt es einen klaren Spruch einer unabhängigen Schiedskommission, die entsprechend geurteilt hat. Und entsprechend sage ich aber auch, wir haben Beschlüsse gefasst im Landesvorstand und an die sind dann auch alle Mitglieder entsprechend gebunden, diese Position auch zu vertreten. Und deswegen schließe ich nicht von einer Einzelperson da jetzt auf alle Mitglieder und kann für unseren Landesverband auch aus der Erfahrung der letzten Jahre als Landesvorsitzender sagen, dass wir hier eine sehr große einstimmige Position und gemeinsame Position bei diesem Themenfeld haben.
Okay. Herr Schaff, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön. Wir fügen das auf die Zielgerade ein.